questi ultimi mesi, diciamo che da novembre con la chiusura
restrittiva. In den letzten Monaten, sagen wir seit November, als Frankreich seine Grenzen wegen Covid und wegen des Attentats von Nizza strikt schloss, haben wir eine große Militarisierung der Grenze beobachtet. Jetzt ist wieder eine sehr harte Zeit, wo täglich viele, viele Menschen an der Grenze zurückgewiesen werden. Der Faktor Schnee, der Faktor Winter ist wichtig für die Frage, ob die Menschen die Grenze überwinden. Im Unterschied zum letzten Jahr gibt es keine Skisaison. Im französisch-italienischen Grenzgebiet ist niemand außer den Sicherheitskräften und den Menschen, die an diesem Tag versuchen, über die Grenze zu kommen.
Tra Claviere e Monginevro non c'è nessuno se non le forze dell'ordine e le persone che provano ogni giorno a superare il confine.
So beschreibt ein Aktivist im Interview mit Radio Blackout die Lage an der italienisch-französischen Grenze in den letzten Monaten. Eine Grenze, die viele aus Deutschland, wenn überhaupt, nur als Urlaubsziel kennen. Zum Skifahren, zum Wandern, zum Motorradfahren. Für diese Personen sind die knapp 500 Kilometer Grenze von der Schweiz bis an das Mittelmeer fast unsichtbar. Sie durchzieht gemeinsame Skigebiete. Und von Grenzkontrollen sind für TouristInnen kaum Spuren zu sehen. Doch diese Grenze ist die einzige Möglichkeit, von Italien nach Frankreich oder in Länder weiter nördlich zu kommen. Und die Westalpen sind eine beeindruckende Barriere. 81 der 82 Berge mit mehr als 4000 Höhenmetern in den Alpen befinden sich hier. Nur eine Handvoll an Grenzübergängen existierend. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum bis gar nicht zugänglich. Das bringt Menschen auf der Reise, die geflüchtet sind aus ihren Ländern und versuchen, Nord- und Mitteleuropa zu erreichen, in Schwierigkeiten.
Das bedeutet, dass an der italienisch-französischen Grenze die Menschen eigentlich nur an zwei Stellen die Grenze übertreten. Das ist einmal unten im Süden am Meer bei Ventimiglia. Es ist aber so, dass es da relativ schwierig ist, zu Fuß rüberzugehen. Das heißt, die meisten Leute versuchen, da in den Zug zu steigen in Ventimiglia und dann von da über die Grenze zu fahren. Und dann gibt es eben noch weiter oben in Piemont den Teil an der Grenze, wo wir aktiv waren. Das ist dann hauptsächlich in Claviere, das ist 1 Kilometer von der französischen Grenze weg, und in Bardonecchia, das ist nochmal, naja, so eine halbe Autostunde von Claviere weg, wo auch viele versuchen, mit dem Zug zu kommen. In Claviere, das ist ein Gebiet, in dem hauptsächlich Skitourismus begleitet wird, das heißt, man muss sich das so von der Beschaffenheit des Geländes vorstellen, da sind eben Skipisten und Waldstücke, das heißt, die Leute können mit dem Zug in Ulx ankommen und fahren dann mit dem Bus nochmal circa 15 Kilometer bis an die Grenze und laufen von da aus. Das sind so circa 16 bis 20 Kilometer, die Leute dann nochmal durch die Berge laufen müssen.
So der Bericht einer Aktivistin aus der Region des Susatals. Sie ist schon länger in der Gegend unterwegs und versucht, die Menschen auf der Reise, wie sie Migrantinnen nennt, bei ihrem Unterfangen zu unterstützen, so gut es geht. Reiseziele jenseits der Grenze gibt es für diese Menschen zur Genüge.
Es ist so, dass sich die Situation an der Grenze auch in Ventimiglia seit einem Jahr ziemlich geändert hat. So bis März letzten Jahres waren die Menschen, die über die Grenze gekommen sind, hauptsächlich Menschen, die über das Mittelmeer gekommen sind und dann in Italien waren. Und das sind eben viele Menschen, die aus französischsprachigen Ländern kommen und deren Hauptziel auch Frankreich ist. Seit März letzten Jahres ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen kommen, die über die Balkanroute gekommen sind, das heißt, die über Griechenland in Europa angekommen sind und dann über den Balkan, meistens über Kroatien, Bosnien, Slowenien nach Italien kommen und dann über Frankreich, in der Regel nicht mit dem Hauptziel Frankreich, sondern dann über Frankreich entweder hoch in den Norden nach Calais kommen, um dann nach Großbritannien weiterzukommen oder in andere nordeuropäische Länder. Ich würde mal einschätzen, dass das viel damit zu tun hat, dass an der österreichischen Grenze einfach die Grenzkontrollen stärker geworden sind. Die Grenzsituation in den Balkanstaaten hat sich extrem erschwert, was unserer Meinung nach dazu geführt hat, dass eben so seit ungefähr einem Jahr erstmal sehr, sehr viel mehr Menschen über diese Grenze kommen.
Die Schweiz selber ist jedoch keine Möglichkeit für transalpine Reisen. Zu teuer ist der öffentliche Nahverkehr, zu erfolglos alle, die versuchen dort Asyl oder eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das implizieren zumindest die Berichte derer, die versuchen von Italien nach Frankreich zu reisen. Von den Gründen für genau diesen Reiseweg berichtet die Aktivistin.
Also einer ist zum Beispiel, dass eben viele Leute einfach Familie haben und deren Ziel einfach ist, bei der Familie anzukommen. Und die zwei Haupt-Schengen-Staaten, durch die Menschen ja vorher durchkommen, sind Griechenland und Kroatien. Und dass da einfach die Zustände und auch die Möglichkeiten, sich da ein Leben aufzubauen, einfach sehr, sehr, sehr viel schlechter sind als in anderen Teilen von Europa. Das heißt, es gibt auch viele Menschen, die jahrelang in Griechenland waren, die zum Beispiel auch in den Camps auf Lesbos oder auch in den Camps auf dem Festland in Griechenland waren und da aber die Zustände einfach so schlimm sind, dann kommt eben noch dazu, dass in Griechenland, sobald man einen positiven Asylentscheid hat, dass dann oft keine Hilfe mehr vom Staat zur Verfügung steht, dass es extrem schwierig ist, eine Wohnung zu finden, an einen Arbeitsplatz zu kommen und da in irgendeiner Weise ein neues Leben zu beginnen. Und da liegen natürlich dann oft auch Hoffnungen und die Realität auseinander, aber dass eben schon die Meinung besteht, dass die Chancen in irgendeiner Weise einen positiven Asylbescheid zu erhalten und dann mit dem Asylbescheid einen Job zu finden, dass die im Norden von Europa höher eingeschätzt werden.
Unterstützung bekommen sie dabei vor Ort vor allem von No-Border-AktivistInnen, lokale Strukturen und internationale Solidaritätsnetzwerke. Im Süden, in der Gegend um Ventimiglia, ist die Graswurzelgruppe Keschania aktiv und im nördlicher gelegenen Susatal gab es das Casa Cantoniera, in dem sich Unterstützung organisierte. Sie alle treibt eine gemeinsame Motivation.
Ich glaube, eben ein großer Teil der Motivation auch ist zu sagen, es ist eine innereuropäische Grenze. Alle Menschen, die das Privileg haben, über einen europäischen Pass zu verfügen, können diese Grenze problemlos übertreten. Und es ist einfach auch in unserem Interesse, gegen eine Gesellschaft zu kämpfen, in der einfach so eine Teilung besteht zwischen Menschen, die Dokumente haben oder die richtigen Dokumente haben und Menschen, die nicht die richtigen Dokumente haben. Und ich glaube, es ist auch in unserem Interesse, nicht in so einer Gesellschaft leben zu wollen und dagegen vorzugehen.
Die meisten Menschen im Susatal und in Ventimiglia reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Genau deswegen gibt es viel weniger Menschen, die über das Saostatal versuchen, nach Frankreich zu gelangen. Dort wäre nur die Reise mit dem Auto eine Möglichkeit. Genau diese Weiterreise mit dem Auto wird wiederum von manchen Menschen für Geld angeboten. Für die AktivistInnen selber ist das aber ein anderes Thema, mit dem sie nichts zu tun haben wollen.
Das sind dann Schmugglerstrukturen, mit denen wir nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen. Die waren jetzt vor allem im Susatal nie so präsent. Also es gab immer mal wieder Fälle, wo wir das Gefühl haben, dass da Schmuggler irgendwie da Geld dafür verlangt haben, um zu diesem Haus gebracht zu werden. Es war aber jetzt nie ein großes Problem, wogegen das in Ventimiglia ein sehr, sehr viel größeres Problem ist, was auch damit zu tun hat, dass der Militarisierungsgrad dieser Grenze sehr viel höher ist und das ein Phänomen ist, was man an fast allen Stellen an der Grenze sehen kann, dass wenn eben die autonomen Möglichkeiten, die Grenze zu übertreten, dass wenn die schwieriger werden, dass dann eben Strukturen, die daraus Profit schlagen wollen, stärker werden. Weil wir versucht haben, Menschen einfach Informationen an die Hand zu geben, die es ihnen möglich machen, auch kostenlos auf eine sichere Art und Weise diese Grenze zu übertreten, hat einfach dazu geführt, dass die da nicht so wirklich Fuß fassen konnten.
Geld, wie es diese Schmuggler verlangen, ist nicht die treibende Kraft für die AktivistInnen vor Ort. Vielmehr ist so ein Projekt wie das Casa Cantoniera aus ganz anderen Gründen entstanden.
Also das Casa Cantoniera ist aus hauptsächlich lokalen Strukturen aus Frankreich und aus Italien entstanden. Das sind Strukturen, die schon länger bestehen, also auch ein bisschen aus der Bewegung aus Turin raus, also vielleicht auch geografisch. Turin ist so ungefähr eine Zugstunde von der Grenze entfernt. Das sind eben Menschen, die da schon länger waren. Die Situation hat sich verschlechtert und das hat eben dazu geführt, dass man irgendwann gesagt hat, okay, es braucht halt einen festen Ort, um da fest vor Ort zu sein, um da Menschen, die halt sonst einfach, es ist auch relativ kalt, also ich meine, man muss sich vorstellen, das sind in den Alpen und dass da einfach die Notwendigkeit besteht, da Menschen auch eine Möglichkeit zu geben, da zu übernachten.
Doch am 23. März 2021 änderte sich die Lage im Susatal dramatisch, wie Radio Dreieckland damals berichtete.
Im Morgengrauen des 23. März umringte die Polizei in Kampfmontur die Antiterroreinheit der Polizei Digos, die Feuerwehr und das Rote Kreuz, das Bahnwärterhaus. Eine halbe Stunde lang hielten sie dem Schutz vor der Räumung errichteten Barrikaden. Mit Hilfe der Feuerwehr gelangte die Polizei schließlich ins Gebäude, wo ca. 40 Männer, Frauen und Kinder schliefen. Die UnterstützerInnen wurden eingekesselt und außerhalb des Hauses isoliert. Die Menschen auf der Flucht wurden zum Zelt des Roten Kreuzes zum Gesundheitstest geleitet. Die Menschen ohne Dokumente wurden zu einer Polizeiwache gebracht. Am gleichen Tag begann der Prozess um die Besetzung der ersten selbstverwalteten Notunterkunft in Clavière.
Das Casa Cantoniere existiert nur nicht mehr. Und zeitgleich wurde die offizielle Notunterkunft mit Containern erweitert. Das Casa Cantoniere ist im Kontrast dazu aber auch Ausdruck einer Kontinuität von Unterstützung jenseits der staatlich gewünschten Strukturen, wie die Aktivistin aus dem Susertal berichtet.
Also das ist im Dezember 2018 besetzt worden und das ist die zweite Besetzung an dieser Grenze. Es gab vorher eine andere Besetzung, die direkt in Clavière war, die dann im Oktober 2018 geräumt wurde. Und das ist praktisch, man könnte sagen, das Folgeprojekt.
Mit den Räumungen, so die Vermutung der AktivistInnen vor Ort, sollen die offiziellen Unterkünfte als einzige Anlaufstelle legitimiert werden. Doch gerade offizielle Strukturen und ihr Vorgehen sind eine treibende Motivation für die Projekte in der Region, selber aktiv zu werden. Sowohl in dem ersten besetzten Haus und nun zuletzt im Casa Cantoniere. Denn die offizielle Unterkunft ist meistens nur nachts geöffnet. Lediglich in der dritten Corona-Welle ist ein Verweilen tagsüber möglich.
Das ist aber immer so eine Sache, die nicht so klar ist, ob das jetzt nächste Woche noch besteht oder ob das tatsächlich morgen noch besteht. Das heißt, das sind alles temporäre Lösungen, die da stattfinden.
Dieser Ort bietet also keine Möglichkeit zum sich wirklich erholen und auch einmal durchatmen. Die Notunterkunft dient lediglich der temporärsten Unterbringung. Die Aktivistinnen an der Grenze waren jedoch überzeugt, dass es einen ganz anderen Ort für Menschen auf der Reise braucht. So berichtet ein Aktivist vom mittlerweile geräumten Casa Cantoniere.
Um an die Grenze bei Clavière zu gelangen, muss man zwangsläufig durch Ulx gehen. Dort gibt es seit mittlerweile 2 Jahren einen Ort, der für alle offen ist, wo man sich ausruhen und wieder Energie tanken kann, um dann die Reise zu weiteren Zielen fortzusetzen. Ein freier und selbstverwalteter Ort. Ein Ort, wo man zusammen ist, wo man versucht, Verbindungen mit den Menschen zu schaffen, die vorbeikommen. Und es gibt ein gemeinsames Leben. Das Haus ist für alle offen. Es gibt sehr schöne Räume. Für mich zum Beispiel sind die Küche und die Bibliothek solche Räume. Das sind die Räume, wo man richtig sieht, wie man hier zusammen sein und zusammen kochen kann, gemeinsame Momente miteinander erleben kann.
Es ist dementsprechend nicht nur der Mangel an Schlaf und Ruheplätze für Menschen auf der Reise, der die AktivistInnen antreibt. Ihre Motivation ist klar. So ergänzt die Aktivistin, die auch im Casa Cantoniere aktiv war,
dass wir einen Raum schaffen wollten, in dem wir uns auch austauschen können, in dem wir zusammen leben können. Also es war immer vorgesehen, dass Menschen so lange bleiben können, wie sie möchten. Das heißt, auch vielleicht einfach mal die Möglichkeit haben, eine Woche in einem Bett zu schlafen, sich mal Gedanken zu machen, sich Informationen einzuholen. Gerade seit viele Menschen vom Balkan kommen, kommen Menschen auch mit relativ heftigen Gesundheitsproblemen. Also dann kommen Menschen an, die haben zum Beispiel, die kommen auch immer noch an, die haben extrem wunde Füße vom Laufen, weil sie eben seit Monaten zu Fuß unterwegs sind. Menschen, die monatelang im Wald gelebt haben. Menschen, die Hautprobleme haben. Menschen, die auch Verletzungen haben, weil sie in Kroatien da von der Polizei verprügelt wurden. Und das heißt, auch einfach einen Ruheraum zu schaffen und auch einen Raum, in dem Menschen die Möglichkeit haben, selbst über ihr Leben zu bestimmen. Es gab einen Free Shop, in dem Menschen einfach selbst entscheiden können, was sie anziehen möchten, wie sie sich kleiden können. Was jetzt so ein bisschen auch der Unterschied ist zu dem institutionellen Angebot, was es in Ulx gab, in dem doch da schon eine sehr paternalistische Vorstellung davon, wie man Menschen unterstützen sollte, beherrscht. Und ein Faktor, der dazu kommt, ist, dass von institutioneller Seite da eben oft versucht wurde, Menschen davon zu überzeugen, die Grenze nicht zu überqueren, dass da Menschen Angst gemacht wurde, gesagt wurde, ja, aber mach doch einen Asylantrag in Italien, das funktioniert doch alles super hier, während unser Ansatz einfach war zu sagen, okay, Menschen sollten selbst entscheiden dürfen, wo sie hinreisen möchten und wo sie sich ein neues Leben aufbauen möchten und sollten da die Unterstützung erhalten, die sie wollen, weil es nicht an mir liegt, das ihnen vorzuschreiben, wo sie bleiben sollen. Und dann sollten sie, um selbst diese Entscheidung zu treffen, die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.
Hier fanden die MigrantInnen auf ihrer Reise nicht nur Ruhe und Erholung, sondern ein soziales Umfeld sowie wichtige Informationen, die für ihre weitere Reise notwendig war. Dazu zählte auch zu vermitteln, wie und wo sie rechtliche Hilfe bekommen können und mit welchen Mitteln die Grenzpolizei versuchen wird, sie zu kontrollieren. Denn an der Grenze wird sortiert, abgewiesen und die Berechtigung geprüft. Hier greift ein über Jahre auf- und ausgebautes Regime des Migrationsmanagements, wie es die Behörden nennen. Gerade hier in den Westalpen ist das Gelände und die extreme Witterungslage schon Herausforderung genug. Im Winter macht Schnee die Pässe unpassierbar und zu Fuß sind die hohen Berge vor allem für Familien kaum zu überwinden. Doch wer ohne Papiere auf der Reise ist, steht vor noch größeren Hindernissen.
Dann ist es so, dass viele Menschen sich nicht trauen oder sich gezwungen sehen, nachts zu reisen, das heißt, da nachts durch den Wald zu laufen, viele Menschen dann nicht auf offiziellen Pfaden laufen, sondern tatsächlich durch die Berge laufen. Es kam auch zu Todesfällen in der Grenze, zum Beispiel einer der erste, das war 2018, seit wir in der Grenze sind. Und das war auch tatsächlich ein Fall von einer Frau, die die Polizei gesehen hat, dann angefangen hat zu rennen und dann einfach so den Berg runtergefallen ist und daraufhin gestorben ist. Es ist jetzt noch mal schwieriger geworden, dadurch, dass durch die Einschränkungen durch den Coronavirus einfach kein Tourismus mehr ist in dieser Grenze. Das heißt, es war eben vorher so, dass allgemein eben Menschen in diesem Grenzgebiet unterwegs waren. Also wenn da ganz viele Touristen in der Gegend sind, ist es natürlich auch nicht im Interesse dieser Orte, da eine ständige Polizeipräsenz zu haben. Das heißt, das hat alles ein bisschen versteckter stattgefunden vorher und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Das heißt, die Grenze ist extrem, es ist sehr viel stärker militarisiert worden. Es gibt seit Sommer letzten Jahres eine Kooperation zwischen der französischen und der italienischen Polizei. Gerade von der französischen Seite sind jetzt seit Sommer viel mehr Polizei und auch Gendarmerie und auch Militär geschickt worden und die sind auch mit mehr Infrastruktur gekommen.
Oft kontrolliert die Polizei einfach die üblichen Wege über die Berge. In der Regel wird auch der öffentliche Busverkehr kontrolliert. Wie viele eingestiegen sind, wie viele nicht am letzten Halt dann auf französischer Seite ausgestiegen sind. Die Differenz sucht die Polizei dann auf den Fußwegen zwischen den Halten. An den Bus- und Zughaltestellen wird kontrolliert. Mittels Racial Profiling wird rausgezogen, wer nicht europäisch genug aussieht. Vor allem in den ersten Orten auf französischer Seite der Grenze. Es wird also mehrheitlich individuell gesucht, aber auch generell mit Nachtsichtkameras und Drohnen. Wer erwischt wird, wird wieder zurück nach Italien gebracht. Ein Manöver, das als Pushback bezeichnet wird. Eine Aktivistin von Cesania, die bei Ventimiglia aktiv ist, beschreibt das Vorgehen so.
Was hier täglich passiert ist, dass die französische Grenzpolizei bzw. das Militär illegalerweise Menschen in der französischen Grenzregion, die es gerade geschafft haben, diese Grenze zu überqueren, aufgreift, festnimmt und dann für meist mehrere Stunden gefangen hält und danach zurückpusht auf die italienische Seite.
Eine Erfahrung, die auch aus dem Susertal vertraut klingt.
Die Pushbacks, die an der Grenze stattfinden, funktionieren in der Regel so, dass die französische Polizei die Menschen findet, die dann zurückbringt an die französische Polizeistation an der Grenze und dann die italienische Polizei ruft. Die italienische Polizei kommt dann, holt die ab und bringt die, je nachdem, was für eine Tageszeit ist, tagsüber lassen die einfach in der Stadt laufen. Wenn das nachts ist, sind die meistens in diesen offiziellen Schlafsaal gebracht worden. Und das ist was sehr viel stärker geworden ist im letzten Jahr.
Und zwar schaut die so aus, dass jetzt französische Polizei schon auf der italienischen Seite der Grenze, also in Ventimiglia, in der Stadt präsent ist und kontrolliert. Und zwar kontrollieren sie vor allem jetzt derzeit mit der aktuellen Covid-Situation alle Züge oder fast alle Züge, die von Ventimiglia in Richtung Frankreich fahren und die Grenze passieren. Das hat zur Folge, dass die Menschen on the move schon in Ventimiglia überhaupt daran gehindert werden, ihre Reise über die Grenze anzutreten.
An beiden Orten ist das Vorgehen im Wesentlichen gleich. Wer beim Versuch, die Grenze zu übertreten, erwischt wird, erhält ein Dokument, welches die Person dazu auffordert, ihren Aufenthaltsstatus in Italien zu regeln.
Also es gibt ein Dokument, was einfach sagt, dass sie ihren Aufenthaltsstatus regeln müssen mit einem Termin, um sich in Turin bei der Polizei zu melden. Wenn sie das zweite oder dritte Mal aufgegriffen werden, kann es auch passieren, dass sie ein Papier erhalten, auf dem steht, dass sie innerhalb von 7 Tagen das italienische Territorium verlassen müssen. Wenn sie dann mit diesem Dokument nach den 7 Tagen nochmal erwischt werden, kann es auch passieren, dass sie von dort nach Turin in den Abschiebeknast gebracht werden. Das ist ein paar Mal passiert. Es bleibt jetzt ein bisschen abzuwarten, inwieweit die Tatsache, dass dieses Haus nicht mehr existiert, die Situation verschlimmert. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, was jetzt so die folgende Situation ist. In den letzten Wochen ist eine extrem viel stärkere Polizeipräsenz an der Grenze. Sind die Kontrollen stärker geworden und ist auch das Level an Registrierung stärker geworden?
Bei der Polizei werden dabei häufig auch Fingerabdrücke genommen. Diese landen jedoch nicht alle gleich in der Eurodac, der Europäischen Datenbank. In einigen Fällen wird nur ein Fingerabdruck genommen, um zu überprüfen, ob die Person schon einmal in Italien registriert wurde. Doch in anderen Fällen werden alle Finger aufgenommen und diese höchstwahrscheinlich in der europaweiten Datenbank gespeichert. Das hat gravierende Konsequenzen, denn Asyl darf nur in dem ersten Land der Europäischen Union, in das jemand einreist, beantragt werden. Wer weiterreist oder woanders versucht, Asyl zu beantragen, wird wieder abgeschoben in das Einreiseland. Häufig landen diese Personen also wieder in eben jenen miserablen Zuständen in Kroatien, Griechenland oder Italien, denen sie entkommen wollten. Im Susertal bedeuteten diese Pushbacks häufig, dass Menschen wieder zurück zum Casa Cantoniera kamen und entweder einen erneuten Versuch starteten, über die Grenze zu kommen oder eine andere Reiseroute suchten. In Ventimiglia ist die Lage für Menschen bei solch einem Pushback allerdings besonders drastisch.
Ja, wir treffen täglich Menschen, die von rassistischer Gewalt sowohl psychisch als auch physisch berichten. Der Freiheitsentzug über mehrere Stunden, also wir haben hier heute Nacht hat es wieder geschneit und die Menschen müssen die Nächte entweder im Freien, also das sind so mehrere Baucontainer im Endeffekt, die mit einem Zaun miteinander verbunden sind und es gibt dort keine Schlafmöglichkeiten, keine Decken, keine Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Die Menschen werden über Nacht dort festgehalten und komplett sich selbst überlassen, beziehungsweise einfach, nachdem sie auch freigelassen werden. Es gab hier bis im Sommer letzten Jahres Camps vom Roten Kreuz, aber das wurde aufgelöst und seitdem gibt es hier keinerlei Unterkünfte oder Orte, wo sich die Menschen auch aufhalten können. Und wir haben täglich in den letzten Monaten zwischen 50 und 200 Menschen getroffen, die gepushbackt werden, die einfach komplett auf sich alleine gestellt sind. Das bietet natürlich auch ein Grund für mafiöse Strukturen, diese Situation hart auszunutzen und mit Beträgen von ca. 100 bis 500 Euro zu versprechen, über die Grenze zu bringen und dann aber ganz oft das trotzdem nicht passiert und die Menschen betrogen werden im Endeffekt.
Desto stärker die Grenze gesichert ist, desto eher versuchen Schmuggler dort Fuß zu fassen. So eine Aktivistin von Kescania. In der Grenzregion sind aber auch offizielle Hilfsorganisationen jenseits der selbstorganisierten No Borders-AktivistInnen unterwegs. So auch das Rote Kreuz und Rainbow for Africa. Deren Unterstützung ist jedoch für Menschen auf der Reise verbunden mit eigenen Gefahren, wie dieser Bericht der Aktivistin aus dem Susertal aufzeigt.
Diese beiden, das sind so die beiden großen Organisationen, die da arbeiten und dann eben noch dieser Schlafsaal, der von der Kirche getragen wird. In der Regel ist das entweder materielle Unterstützung, das heißt oft geht es da einfach darum, da wird den Leuten irgendwie Wasser und Kekse und so weiter gegeben. Es ist eben ganz, ganz stark darauf fokussiert, Menschen von der Weiterreise abzuhalten. Das heißt, Menschen dazu zu überreden, den Grenzübertritt nicht anzutreten. Das Rote Kreuz arbeitet recht stark mit der Polizei zusammen. Das heißt, da gab es auch jetzt im letzten Winter Fälle, in denen das Rote Kreuz sich einfach in Ulks an die Bushaltestelle gestellt hat und dann praktisch den Eingang zu dem Bus blockiert hat, zusammen mit der Polizei, und hat einfach Menschen davon abgehalten, in den Bus zu steigen, mit der Ausrede zu sagen, wir machen das zum Schutz dieser Menschen. Die sind auch oft anwesend dann in Clavier, das heißt da, wo die Leute aus dem Bus aussteigen, warten da oft auf die Menschen mit Keksen und Wasser. Es gab auch mehrere Fälle, in denen das Rote Kreuz dann die Polizei verständigt hat darüber, dass da Menschen unterwegs sind.
Kontrastreich hebt sich dagegen die Arbeit der selbstorganisierten Strukturen ab. Keshania zum Beispiel beschreibt ihre Aktivitäten dabei als klare Unterstützung der Menschen auf Reise.
Keshania hat seit einigen Jahren einen sogenannten Border Spot, wo täglich versucht wird, einen Safe Space zu kreieren, direkt an der Grenze bzw. ca. 1 Kilometer von der Grenze entfernt, wo die Menschen freigelassen werden und dort dann erstmal mit Essen und Trinken und medizinischer Erstversorgung, aber vor allem auch Informationen und Support bereitzustehen. Keshania sonst noch macht, ist zu versuchen, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, also zu monitoren, zu beobachten, was hier passiert und das zu dokumentieren, weil es gibt keinerlei offizielle Zahlen zu den Pushbacks und zu der prekären Situation, in der sich die Menschen auf der Suche nach sicheren Unterkünften hier befinden.
Die AktivistInnen um das ehemalige Casa Cantoniera und von Keshania bei Ventimiglia versuchen, die Reise der Menschen über die Grenze selbstbestimmt zu ermöglichen. Im direkten Gegensatz zu den Zielen der Migrationspolitik, welche auch als Migrationsmanagement bezeichnet wird. Sie sind mit ihrem Ansatz ein Dorn im Auge der Behörden geworden. Die AktivistInnen werden von ZivilpolizistInnen fotografiert, kontrolliert und kriminalisiert. Das passiert nicht nur in Italien, wie die Aktivistin aus dem Susertal berichtet, sondern auch in Frankreich.
Da gab es einen Marsch von Clavier bis nach Briançon mit mehreren Leuten und da sind Menschen angeklagt für Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt. Das ist ein Prozess, der gerade in Frankreich läuft.
Die Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt ist die häufigste Form der Kriminalisierung, der Unterstützung von Menschen in Not. Doch in Italien ist das nur ein Teil der Kriminalisierung.
Der größte Prozess, der jetzt gerade über das Haus läuft, da sind 24 Aktivistinnen angeklagt für die Besetzung in Clavier und teilweise auch für Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt. Und das hat auch dazu geführt, dass 17 GenossInnen im Juni letzten Jahres ein Divieto di dimora erhalten haben. Das ist eine sehr spezifische Form von italienischer Repression. Das bedeutet, dass 17 Menschen sich nicht mehr im kompletten Grenzgebiet aufhalten durften. Das heißt, wenn die da erwischt worden wären, hätte das auch zu Gefängnisstrafen führen können. Und das ist eine Form, die relativ oft genutzt wird in solchen Zusammenhängen. Auch in Ventimiglia, es gibt da 2 Stufen von. Die eine ist ein bisschen stärker als die andere, also ein Folio di Via, das ist sowas wie ein Platzverweis. Und dieses Divieto di dimora, was wirklich ein Aufenthaltsverbot ist, dieser Platzverweis, der kann ohne richterlichen Beschluss ausgestellt werden.
Diese Betretungsverbote für ganze Gebiete sollen weitere Unterstützung unmöglich machen, indem sie engagierte Menschen einfach nur daran hindern sollen, in der Grenzregion zu sein. So ist es, dass es
in Ventimiglia auch dazu kam, dass die das einfach an alle Menschen ausgehändigt wurde, die da irgendwie in der Grenze unterwegs waren und dass darüber versucht wird, einfach physisch den Zugang zu dieser Grenze Menschen, die da aktiv sind, zu versperren. Und es dadurch einfach schwieriger wurde. Dann ist es natürlich so, dass halt alle Autos von Menschen, die da viel unterwegs sind, sind bekannt. Es ist teilweise so, dass Aktivistinnen, die viel unterwegs sind, da mit Vornamen von der Polizei gegrüßt werden, wenn die da unterwegs sind. Jetzt kommt eben noch dazu, dass wir jetzt noch die 13 Genossinnen, die während der Räumung im Haus anwesend waren, die sind jetzt auch alle für die Besetzung angeklagt worden.
Hausbesetzung. Das ist seit 2018 ein eigener Straftatbestand in Italien, der unter dem damaligen Rechtsaußen-Innenminister Matteo Salvini eingeführt wurde. Unter dieser Verschärfung ist auch nicht nur strafbar, eine Besetzung durchzuführen, sondern auch überhaupt in einem besetzten Haus zu irgendeinem Zeitpunkt anwesend zu sein. Mit der Kriminalisierung kommen auch Kosten für Prozesse und Strafen auf die Aktivistin um das Casa Cantoniera zu. Doch erhöhte Aufmerksamkeit durch Berichterstattung durch die großen Medien haben sie bisher abgewimmelt. Im Statement zur Räumung wird betont, dass Gespräche mit JournalistInnen nicht die oberste Priorität haben. Öffentliche Empörung und Unterstützung steht für sie nicht an erster Stelle. Die Begründung, warum sie weitestgehend Presseanfragen kategorisch ablehnen, die klingt dann so.
Dass es uns darum geht, selbst entscheiden zu können und selbst kontrollieren zu können, was über dieses Haus verbreitet wird, um auch die Persönlichkeitsrechte der Menschen, die da unterwegs sind, zu schützen. Also wenn zum Beispiel, gab es sehr viele Anfragen für Dokumentation und so weiter, um das zu führen. Wir wollten eben nicht, dass es öffentlich wird, zum Beispiel Informationen darüber, wie viele Menschen sich in dem Haus befinden, weil das Informationen sind, die die Polizei interessieren. Die wollten wir nicht freigeben. Das kann erhebliche Konsequenzen für Menschen auf der Reise haben, die vielleicht irgendwo Asyl beantragen wollen, wenn dann irgendwelche Fotos veröffentlicht werden, wo sie sich vielleicht an einem Ort befinden, an dem sie dann an anderer Stelle angeben, dass sie da nicht waren, oder wenn sie eine andere Reiseroute angeben bei einem Asylantrag.
Die Chance, erfolgreich anzukommen, steht und stand bei den AktivistInnen im Vordergrund. Egal an welcher Stelle dieser Grenze. Insgesamt, so das Fazit, waren die 2 Jahre, die das Casa Cantoniera bestand, ein Erfolg. Für die Menschen auf Reise, sowie für die AktivistInnen, die daran beteiligt waren. Warum die Behörden mit der Räumung dieses illegal besetzten Hauses dabei so lange warteten, bleibt für die AktivistInnen von dort unklar.
Das hat auch bürokratische Gründe. Also wie so eine Besetzung angefangen wurde, hat das Okay von der Präfektur in Turin ganz lange gefehlt. Dann ist das Haus nicht in privater Hand, sondern in so halb öffentlicher Hand. Bei so öffentlichen ist es schwieriger. Dann ist es so, dass ein Grund, warum die Besetzung jetzt geräumt wurde, auch damit zusammenhängt, dass eben wenig TouristInnen anwesend sind, um die Räumung durchzuführen. Musste eine der Hauptstraßen von Ulx nach Klavier gesperrt werden. Und das ist so eigentlich die einzige Straße, die es möglich macht, da weiter hoch an die Grenze zu kommen. Und das eben doch sehr lange dauert und doch keine so schönen Bilder produziert für die TouristInnen. Das heißt, dass wir eigentlich, wenn wir so ein bisschen mit Räumung gerechnet haben, haben wir immer so ein bisschen im Herbst und im Frühjahr damit gerechnet, wenn eben die SommertouristInnen noch nicht angekommen sind oder die WintertouristInnen noch nicht da waren und man das eben einfach so ein bisschen weniger öffentlich durchführen kann. Dann ist, glaube ich, ein anderes Problem, das ist immer so ein bisschen so eine ambivalente Situation, glaube ich, in vielen Grenzzusammenhängen, dass man ein Stück weit was erfüllt, was der Staat nicht fähig und nicht willens ist zu erfüllen. Das heißt, Menschen tagsüber einen Ort zu geben, an dem sie sich aufhalten können, dass das aber natürlich auch für die gar nicht so schlecht ist manchmal, dass die Leute halt alle an einem Ort sind und nicht in der Stadt unterwegs sind, dass weniger Menschen sterben oder schlimm verunglücken dadurch, dass dieses Haus da anwesend war. Und ich glaube, dass es auch für den Staat wahrscheinlich ambivalent war, sozusagen so, wann räumen wir das denn? Aber warum wir jetzt so lange bestanden haben und warum wir jetzt gerade jetzt geräumt wurden, da kann ich keine Antwort zu geben.
Klar ist jedoch, dass nach der Räumung die Situation vor Ort wieder drastisch schlechter geworden ist. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Vor Ort belastet die Präsenz der Menschen auf Reise die lokale Bevölkerung. Und vielleicht ist auch das ein Teil des Grundes für die im März erfolgte Räumung. Die Zuspitzung der Lage kann schließlich die Zustimmung zu staatlichen Durchgreifen erhöhen. Von Keshania erzählt die Aktivistin, wie dort in Ventimiglia die Bevölkerung gegeneinander ausgespielt wird.
Es gibt fast keine Orte, wo die Menschen hin können. Entstehen immer wieder auch durch diese Frustration, Auseinandersetzung zwischen MigrantInnen und aber auch einen großen Frust von der lokalen Bevölkerung. Und dort werden Menschen im Endeffekt gegeneinander ausgespielt oder aufgeheizt auch. Und die Problematik wird nicht als europäische Gemeinschaft angegangen, sondern es wird halt die französische Grenzpolizei oder die französische Migrationspolitik ist das ja im Endeffekt, lässt Italien damit komplett alleine und baut da auch nochmal einen großen Frust auf.
Thank you. Eine gemeinsame Perspektive, wie mit den Menschen an der Grenze umgegangen wird, daran scheitert die Europäische Union nun schon seit Jahren. Von ihren humanistischen Werten ist zumindest an dieser Grenze, die ja eigentlich gar nicht existiert, solange man europäisch genug aussieht und einen europäischen Pass hat, nicht viel zu erkennen. Genau dagegen organisieren sich die AktivistInnen vor Ort schon seit Jahren und werden es auch in Zukunft tun. Dort kristallisiert sich immer wieder auch Widerstand, der nicht abbricht und seine eigenen Erfolge hat. So auch nach der Räumung des Casa Cantoniera, denn ein neuer Aufbruch im Susertal ist in Sicht.
Es gibt gerade auf institutioneller Ebene ganz, ganz viele Treffen. Unser Plan für jetzt ist, wir wollen Mitte Mai, das heißt das Wochenende vom 14. bis zum 16. Mai, ein politisches Camp oben in Clavière an der Grenze zu starten. Die Idee ist auch einfach zu sagen, wir versuchen uns da in der Grenze zu treffen, an diesem Wochenende Diskussionen mit GenossInnen aus Calais, vom Balkan, wenn da denn Menschen kommen möchten, aus Emilia, das heißt Menschen, die in anderen Grenzzusammenhängen aktiv sind, dann Austausch zu starten und dann auch einfach eine offene Diskussion darüber zu haben, wie wir unseren Aufenthalt da jetzt weiter gestalten können. Also ob es möglich ist, nochmal ein ähnliches Projekt zu starten und dann auch einfach mal zu gucken. Also es gibt eben ganz viele Faktoren, die davon abhängen, was und wie weit es möglich ist. Das läuft von, Repression. Im Moment ist extrem viel Polizeipräsenz in der Grenze. Das heißt, es ist für uns teilweise gar nicht möglich, da uns überhaupt zu bewegen. Dann war bis vor einer Woche Lockdown in Italien, der ist jetzt ein bisschen aufgelockert worden, was unsere Mobilität extrem einschränkt, aber eben nicht die Mobilität der Menschen auf Reise. Die sind eben immer da. Wahrscheinlich wird es so aussehen, dass wir erstmal versuchen, eine teilweise Präsenz zu haben. Das heißt, da eventuell einen Infopoint oder Ähnliches aufzubauen, um wieder eine Präsenz in der Grenze zu haben und dann zu schauen, inwieweit es möglich ist, da längerfristige oder andere Präsenzen zu haben. Aber genau, vom 14. bis zum 16. Mai gibt es wahrscheinlich ein Camp und danach hoffentlich eine Idee und ein Plan, wie wir da weiter aktiv sein können.